Ich wollte, ohne ein offizielles Mandat zu haben, nochmal den Musikern danken. Also die jetzt zuletzt hier saßen oder die zwischendurch mal eingewechselt sind. Es ist einfach schön, dass ihr diesen Dienst macht, weil euch das Singen einfach uns leichter fällt, wir vielleicht auch ein bisschen besser singen und es auf jeden Fall auch mehr Spaß macht. Also herzlichen Dank an alle, die hier trommeln, schlagen, drücken, wie auch immer. Ich habe gehört, die Nacht war kurz. Immer diese Zeitumstellungen. Bei einigen fehlen 3-4 Stunden. Ich gebe mir all meine Mühe, euch wach zu halten, aber zu einer Freizeit gehört auch sowas dazu, glaube ich, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt und relativ wenig Schlaf hat. Wozu gibt es denn Schule? Um ein bisschen der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen, noch ein Nachtrag zu gestern, um genau zu sein, eine kleine Wiederholung von gestern, dem zweiten Teil. Ich habe es mal getitelt, bitte lass mich von Jona lernen. 4 Punkte meine ich gestern ausgesagt zu haben, nämlich der erste Punkt, Gott ist gnädig, reich an Vergebung und Erbarmen. Zweitens, Gott gewährt dir und deinem Nächsten seine Gnade. Halt nicht nur dir, sondern auch dem Nächsten. Drittens, weder Gefahr, Stichwort Assyrer, noch Arroganz. Ich habe das Heil, der andere braucht es nicht. Weder Gefahr noch Arroganz dürfen dich von der Mission abhalten. Und nicht nur über Christus predigen oder der Predigt über Christus zustimmen. Das waren die 4 Kernaussagen, die jeweiligen Anwendungen. Wenn Gott reich an Gnade ist, an Vergebung und Erbarmen, dann vertraue auf diese Eigenschaften. Geh in deinem Gebet mit diesem Denken an Gott heran und sage, ich komme jetzt mit meinem Mist, den ich gebaut habe, zu einem Gott, der gnädig, reich an Erbarmen und an Vergebung ist. Wenn du glaubst, dass Gott dir und deinem Nächsten seine Gnade gewährt, dann gönne deinem Nächsten Gottes Gnade. Verwehre ihm nicht die Predigt von Jesus Christus. Und mit Predigt bitte nicht immer das Ding von hier vorne verstehen, ja? Sondern Predigen ist einfach dieses Weitergeben der Botschaft. Ich erinnere nochmal an die Prostituierte, die mich nachts an der Oranienburger Straße ansprach, als ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Ja? Wir müssen diesen Leuten die gleiche Gnade gönnen, die Gott uns gegönnt und gewährt hat. Weder Gefahr noch Arroganz dürfen dich von der Mission abhalten. Mach dich auf, gerade wegen des Übelgeruchs der Sünde. Und der 4. Punkt, nicht nur über Christus predigen oder der Predigt über Christus zustimmen. Die klassische intellektuelle Herangehensweise, ja, das, was der Prediger sagt, stimmt. Ja, oder man bringt auch selbst richtige Dinge, aber man lässt das, was man von Gott hört oder selbst sagt, nicht in sein eigenes Leben hinein. Und deswegen die Anwendung, übernimm die vererbbaren Eigenschaften Gottes. Eine vererbbare Eigenschaft Gottes, das ist ein theologischer Fachbegriff, aber eine vererbbare Eigenschaft ist die, gnädig und barmherzig zu sein. Wir werden uns heute hingegen mit einer nicht vererbbaren Eigenschaft Gottes beschäftigen. Dazu komme ich gleich. Eine Frage, und ich möchte euch ähnlich wie bei einer gewissen Umfrage, die gestern gestartet wurde, bitten, nicht allzu lange über die Frage nachzudenken. Einfach so mal schnelles Bauchgefühl abzufragen und sich dann schnell zu positionieren und nicht zu sagen, ja, unter welchen Rahmenbedingungen und bei wie viel Grad Raumtemperatur, sondern einfach mal so oder so. Was ist einfacher? Gott zu gehorchen oder Gott zu vertrauen? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wer denkt, was ist einfacher? Gott zu gehorchen? Gott zu gehorchen, Hand hoch. Was ist einfacher? Gott zu glauben? Andere? Okay. Also die Mehrheit war für, es ist einfacher, Gott zu glauben oder zu vertrauen. Christen wollen Gott eigentlich gehorchen. Das ist erstmal das, was in ihrem Personalausweis drin steht, in ihrem christlichen Ausweis. Und dann kommt die Versuchung in irgendeiner Form. Zum Beispiel, man sieht etwas, was der andere hat und man selbst nicht, aber man hätte es gerne. Dann kommt die Versuchung namens Stehlen. Und dann ist es hoffentlich so, dass wir uns an das Wort Gottes erinnern, wo es heißt, du sollst nicht stehlen. Ich will nicht behaupten, dass mit dieser Erinnerung an das Gebot die Sache damit erledigt wäre. Aber trotzdem weiß ich, was Gott will. Die Frage ist, ob ich dann gehorche. Aber ich weiß zumindest, was Gottes Wille ist. Und dann ist die Aufgabe vor der Versuchung zu fliehen. Es bleibt nur in Anführungsstrichen die Herausforderung zu tun, was Gott will. Meiner Meinung nach ist es schwieriger, Gott zu vertrauen. Weil der grundlegende Unterschied ist, dass ich manchmal nicht weiß, was Gott will. Um genau zu sein, ich weiß es fast nie genau, was Gott will. Klar, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht lügen, das sind die klaren Gesetze, die wir haben. Aber im Leben geht es ganz oft gar nicht um diese Dinge. Sondern es geht darum, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich einschlagen und. Und da gibt es weder das eine noch das andere Gebot. Es sei denn, du interessierst dich für den Beruf des Massenmörders. Wenn es Schwierigkeiten in meinem Leben gibt, dann weiß ich zu oft leider nicht, was Gottes Wille in dieser Situation ist. Ich frage mich, ich frage meine Freunde, meine Geschwister in der Gemeinde, wo ist hier der Herr? Warum hat er mich in diese Situation hineingebracht? Warum hat er das nicht verhindert, was mir jetzt Stress bereitet? Warum hat er jenes nicht anders gelöst? Und weil ich nicht weiß, was das Ganze soll, was Gott damit bezwecken will, weiß ich oft auch nicht, was ich tun soll. Und ich meine deswegen, dass es deutlich schwieriger ist, Gott zu vertrauen, als ihm nur zu gehorchen. Gehorchen ist so ein mechanischer Akt. Welche Regel? Und dann muss ich nur noch gehorchen. Ich sage nicht, dass das simpel ist. Ja? Ich habe auch Sachen gesündigt, wo ich genau wusste, dass es falsch ist. Ich will das Ding nicht runterspielen. Ich will das andere Ding nur höher spielen. Gott zu vertrauen ist deutlich komplizierter. Was heißt es nun, Gott zu vertrauen? Ich vertraue darauf, dass wahr ist, was er in der Bibel über sich sagt. Ich vertraue darauf, dass wahr ist, was er in der Bibel über sich sagt. Und damit meine ich nicht nur so eine rein intellektuelle Befürwortung des Wortes Gottes, sondern dass ich bereit bin, diese Erkenntnis in meinem Leben Praxis werden zu lassen, konkret wahr werden zu lassen. Und ich möchte euch 4 Aussagen des Wortes Gottes über Gott selbst zeigen und dann darüber mit euch sprechen. Ohne Bibelstellen jetzt anzuliefern, ich glaube, ihr vertraut mir an der Stelle. Gott sagt 4 Dinge über sich, unter anderem. Nämlich erstens, dass er allgegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Und dann habe ich ein Kunstwort erfunden, weil es rhetorisch so toll klingt, allliebend. Allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, allliebend. Glaube ich, vertraue ich darauf, dass Gott allgegenwärtig ist, also alle Zeit bei mir ist? Theologisch ist das richtig. Aber vertraue ich darauf, dass Gott bei einer gläubigen Frau ist, die von ihrem stinkbesoffenen Ehemann verprügelt wird? Ist er allgegenwärtig oder ist er nicht allgegenwärtig? Ist Gott bei einem Christen, dessen Frau ihn gerade mit seinem besten Freund betrügt? Glaube ich, dass Gott nicht nur die Sünde sieht und verurteilt, sondern dass er auch bei demjenigen ist, der gerade unter dieser Sünde leiden muss? Und ihr merkt, ganz schnell wird Theologie zu einer Lebensfrage. Gott ist allmächtig. Glaube ich, dass Gott alles tun kann? Glaube ich das auch, wenn ich der Nächste bin, der im Wartezimmer aufgerufen wird, damit er zum Arzt reingeht, um die Diagnose der letzten kritischen Untersuchung zu erfahren? Glaube ich, dass Gott allmächtig ist, dass er alles tun kann, was er will? Und es nur an seinem Willen hängt, was auf diesem blöden Zettel des Arztes steht? Gott ist allwissend. Glaube ich, dass Gott die Intrigen am Ausbildungsort oder das Mobbing am Arbeitsplatz kennt und er wirklich weiß, wie scheiße es mir damit geht? Ist Gott allwissend oder ist das nicht? Gott ist vollständig Liebe oder allliebend. Das ist wohl die meistzitierteste Eigenschaft Gottes. Glaube ich auch daran, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere und keine große Chance sehe, kurzfristig einen anderen zu bekommen? Was soll die junge Frau glauben, wenn der Mann, den sie heiraten wollte, bei einer Motorradfahrt einen Unfall erleidet und ums Leben kommt? Ist Gott allliebend? Ist Gott nun die Liebe in Person? Oder gibt es bei dieser Eigenschaft so ein kleines Sternchen oben an dem Wort? Wo man dann, wenn man weiterblättert durch den Vertrag, ganz hinten im Kleingedruckten an dieser 27. Stelle irgendwie so eine Einschränkung hört. Ja, er ist eigentlich allwissend, er ist eigentlich allgegenwärtig, er ist eigentlich allmächtig, er ist eigentlich allliebend, wenn du das Kleingedruckte ignorierst. Ist so dein Gott? Oder ist er genau das, was da vorne auf der Tafel steht und was man zusammenfasst mit dem Begriff Gott ist souverän? Weil Gott diese vier Eigenschaften auf sich zusammenfasst, ist er perfekt. Und das fassen die Theologen mit dem Begriff Souveränität Gottes zusammen. Also souverän ist einer, den man nicht in die Suppe spucken kann, dem man nichts vormachen kann und der all das Gute möchte. Und es kann. Wir glauben als Christen an die Souveränität Gottes. Ja? Wenn ich vorher einen Fragebogen umgegeben hätte, glaubst du daran, hätten vermutlich die meisten Leute ein Häkchen dran gemacht. Vielleicht ein Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich ist das anerkannt unter uns Christen. Und dann erlaubt sich dieser Souverän in deine Lebenssituation hineinzuschicken, wo genau dieses Glaubensbekenntnis, diese Theorie in deinem Heftchen in Frage gestellt wird. Dann wird etwas in unserem Leben unangenehm, schmerzhaft, schier unerträglich. Sind dann diese Lehraussagen plötzlich relativ? Ja, eigentlich ist Gott so, aber in meinem Leben nicht. Gott ist die Liebe, aber mich liebt er nicht. Gott weiß, wie es den Afrikanerkindern in Südafrika geht, aber er weiß nicht, was bei mir im Wohnzimmer gerade geschehen ist. Dann relativieren wir. Naja, vielleicht ist es ja anders gemeint. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Wir geben uns auf das Glatteis der Unsicherheit. Und das breitet sich in unserer Seele aus und das macht es schwerer, Gott zu vertrauen, als ihm zu gehorchen. Ich lese jetzt seit über 30 Jahren die Bibel und ich habe einen festen Eindruck bekommen. Gott stellt solche Situationen ganz bewusst in unser Leben. Er stellt jedem Christen solche Situationen regelmäßig in seine Lebensagenda, in seine Tagesordnung, nicht für sich, für ihn, sondern für uns, damit wir immer wieder merken, wo wir mit unserem Glauben tatsächlich unterwegs sind. Denn die Klappe weit aufreißen, das können mindestens wir Kerle ganz gut, manchmal die Mädels auch. Aber wie es tatsächlich im Leben aussieht, das lernen wir nicht im Klassenzimmer, nicht auf einer Gemeindefreizeit, zumindest nicht hier im Hörsaal, sondern das merken wir, wenn dann die Situationen so anders sind, als wir sie uns vorstellen. Fernab des Lippenbekenntnisses sehen wir dann, wie es wirklich um uns steht. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Glaube und unser Vertrauen enorm damit zu tun hat, wie sehr wir Gott kennen. Wie sehr wir uns mit der Person Gottes beschäftigt haben. Und erschreckt nicht, das Buch Jona hat uns auch dazu etwas zu sagen. Das Buch Jona ist meines Erachtens, das hatte ich am ersten Tag an einer Folie illustriert, so voll von Einblicken in das Wesen Gottes. Und damit ist das Buch Jona ein perfektes Theologiebuch. Theologie heißt übersetzt Theos Logos, die Lehre über Gott. Also, das Buch Jona ist ein Buch, das uns über Gott berichtet, belehrt. Und dabei wird die Souveränität Gottes, diese vier Eigenschaften, wie sie vorne stehen, uns nicht in einer theoretischen, wissenschaftlichen Abhandlung vorgetragen, sondern anhand eines konkreten Lebens, eines greifbaren Lebens, das vielleicht etwas extrem ist aus unserer Sicht, weil die wenigsten sich von uns schon mal im Bauch eines Fisches befanden und das auch nicht mehrere Tage lang. Aber wir können drauf gucken. Und das Problem ist, dass Gott seine Bibel in Schwarz-Weiß schreiben ließ. Er nicht bestimmte Passagen rot hervorgehoben hat. Sodass man beim Durchbrettern 10 Minuten das Buch Jona lesen, könnte es sein, dass wir an den wunderbaren Dingen, die Gott über sich offenbart im Buch Jona, einfach vorbeidonnern. So wie so ein LKW-Fahrer mit seinen 120 km/h, mit seinem Truck, brettert er über die A9 oder welche Autobahn auch immer. Und dass da links und rechts am Straßenrand wunderbare Blumen sind, das sieht er nicht. Und so gehen wir manchmal mit der Bibel um. Simon hat ja mal bei uns die Tortur mitgemacht, die gesamte Bibel in 10 Monaten lesen zu müssen. Mittlerweile schafft er das in 6 Monaten. Aber wenn du in 10 Monaten die ganze Bibel durchlesen musst, dann kommst du dir vor, so wie so ein LKW-Fahrer. Es ist tatsächlich schwierig, so die Perlen zu erkennen, weil du musst dummerweise bis morgen noch ganz viele Kapitel lesen und du musst sie zusammenfassen und. Und so geht es euch vielleicht auch. Ich möchte euch bitten, mal wieder zu murmeln in einer kleinen Murmelgruppe. Setzt euch gleich, wenn ich fertig erklärt habe, nochmal so in 5er, 6er Gruppen zusammen, so wie es gerade geht. Vielleicht, also ihr müsst jetzt nicht aufschreiben, aber ihr könnt aufschreiben. Ja, ich würde euch gerne auch ein paar Minuten geben dafür, dass ihr mal überlegt, welche Beispiele oder Situationen gibt es im Buch Jona, wo wir Gottes Eingreifen in das Geschehen sehen. Gott greift im Buch Jona ein. Und welche Situation gibt das? Dann könnt ihr euch mal ganz kurz ein Stichwort aufschreiben. Ja? Versucht mal ein paar Punkte zu sammeln. Habt dafür mal mindestens 5 Minuten Zeit. Ich schaue mal, wie das Brummeln nachlässt im Laufe der Zeit. Ich zeige euch ein paar Punkte, die ich gefunden habe. Vielleicht deckt sich das mit euren Erkenntnissen. Vielleicht habt ihr auch noch weitergehende. Ich habe versucht herauszufinden, wo erkenne ich im Buch Jona das Eingreifen, das Handeln Gottes. Und habe es in 3 Themenbereiche geklustert, gegliedert. Der eine Punkt, Jahwe lenkt die sogenannten Naturgewalten und Ereignisse. Da haben wir in Kapitel 1, Vers 4 die Formulierung, da warf Jahwe einen gewaltigen Wind auf das Meer. Es ist nicht zufällig ein Sturm entstanden, sondern ausdrücklich heißt es, dass Gott diesen Sturm gemacht hat. Gott hat gesagt, es werde Sturm und es ward Sturm. Und er hat ihn so geworfen, dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Also da war nicht ein Windchen, sondern der Wind hat exakt seine Aufgabe erfüllt, nämlich das Schiff geradezu oder fast zum Kentern zu bringen. Gott ist souverän in der Natur. Kapitel 2, Vers 1, und Jahwe bestellte einen großen Fisch. Ich glaube, das Wort bestellen kommt aus der Elberfelder Übersetzung. Ich liebe diese Formulierung, weil jedes Mal, wenn ich höre von bestellen, assoziiere ich so ich und mein Telefon und den Pizzalieferservice. Eine Quattro Stagioni. Und. Ja, und dann kommt irgendwann irgendwer vielleicht mit den Sachen, die ich bestellt habe. Ich weiß nicht, wann er kommt. So, naja, zwischen 30 und 60 Minuten und nach 70 Minuten sind sie dann da, die Jungs. Also zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, wie bei euch das läuft. Und dann kommt eine andere Pizza oder eine zu wenig. Letztes Mal hatten wir mit unserem Teamkreis, weiß ich nicht, 15 Pizzen bestellt. Und der Kerl, der das organisiert hatte, der arme Junge, dessen Pizza war gar nicht dabei. Ey, sowas Gemeines. Aber Jahwe bestellt einen Fisch und er sagt, wohin er soll. Im Gegensatz zum Pizzaservice kommt hier alles pünktlich und in der Qualität, in der es der Besteller haben will. Gott bestellte einen großen Fisch und ein großer Fisch kam. Exakt an die Stelle und zur rechten Zeit. Stellt euch ein Schiff vor und an einer Seite des Schiffes, und zwar an einer Stelle des Schiffes, wird Jona über Bord geschmissen. Wir wissen nicht, ob Steuerbord oder Backbord, also rechts oder links. Vorne oder hinten wäre auch möglich gewesen. Aber der Fisch war an der Stelle, wo sie ihn über Bord warfen. Und er kam nicht wie meine Pizza 20 Minuten zu spät, dann wäre nämlich Jona schon ertrunken, erstickt. Sondern er kam exakt zu der Zeit, exakt zu der Stelle, wo Gott bestellt hatte. Exakt auf eine Koordinate, exakt das, was Gott wollte. Und er wollte diesen Jona dann 3 Tage und 3 Nächte durch die Gegend schicken und dann irgendwo, wir vermuten auf israelitischem Land, vielleicht auch ein bisschen nördlicher, wieder ausspucken. Der Fisch, das heißt es dann, Kapitel 2, Vers 11, und Jahwe befahl dem Fisch und er spie aus. Der Fisch hatte nicht nach 2 Tagen so ein Magengrummeln und sagt so, Jona schmeckt mir ja gar nicht und hat ihn irgendwo auf hoher See ausgespuckt. Er hat ihn auch nicht im Nildelta ausgespuckt, also im Süden, wo Afrika ist, bei Ägypten. Er hat ihn nicht, was Jona gefallen hätte, auf Mallorca ausgespuckt, liegt auch im Mittelmeer, ja, oder Ibiza. Ja, sondern er hat ihn dort ausgespuckt, wo eigentlich schon ein Schild steht, da geht es nach Ninive. Das heißt, dieses und Gott befahl dem Fisch und er spie Jona aus, da steckt so viel Führung drin, weil Gott nämlich wollte, dass dieser Kerl nach Ninive geht. Kapitel 4, Vers 6 heißt es, und da bestellte Gott Jahwe einen Rizinus. Wieder einmal, Gott sagt, da soll eine Pflanze wachsen, pling, und die Pflanze wächst entgegen allen biologischen Erkenntnissen, wie schnell so eine Pflanze normalerweise wächst. Das Besondere war nicht, dass da eine Pflanze wuchs, sondern dass sie exakt an dieser Stelle wuchs, wo der Jona saß und exakt ganz schnell da war, um eine Aufgabe zu erfüllen, Schatten zu spenden. Aber nicht lange, Kapitel 4, Vers 7. dass da Ungeziefer durch die Gegend krabbelte, war an der Stelle kein Zufall. Da hätte auch ein Insektizid nichts gebracht. Gott wollte einen Wurm haben und dieser eine kleine Wurm hatte nur eine kleine Aufgabe, pieksen. Und er hat gepikst und der Baum starb daran sofort. Und um den Punkt abzuschließen, dass Gott die sogenannten Naturgewalten und Naturereignisse lenkt, gibt es noch Jona 4, Vers 8. Ein sengender Ostwind kommt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch im Bau unterwegs ist, also im Baugewerbe. Da gibt es so diese Strahler, da wird der Sandstrahl rausgepustet. Ich weiß nicht, wie man diese Vorrichtung nennt. Also wenn du so eine Wand voller Graffiti hast und du willst die sauber kriegen, könntest du da mit Sandstrahl draufgehen. Ja, und danach ist das Graffiti weggeätzt. Und so stelle ich mir unseren jungen Jona vor, der da im Osten der Stadt sitzt und dann kommt aus dem Osten, also aus dem schutzlosen Raum, kommt der Sturm an und er rasiert ihm mehr oder weniger die obersten zwei Hautschichten ab. Und der Prediger behauptete, das war Gott. Und er zieht sich auf das Kapitel zurück und sagt, das steht ja auch da. Gott befahl oder bestellte diesen Ostwind. Behaltet im Hinterkopf, dass trotz alles Lächelns zwischendurch und alles Lachens von euch die meisten dieser Dinge für Jona unangenehm waren. Und verursacht wurde es durch Gott. Fokus: Gott lenkt Naturgewalten. Er ist souverän, er herrscht über alles, er steuert alles. Der Autor des Buches Jona macht ganz klar, Gott ist der Handelnde. Gerade in der Elberfelder Bibel kann man das wunderbar erkennen, wie oft dieses Wort Bestellte kommt. Bestellte, 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 Bestellte. Gott macht es, Gott ordnet es. Der Fisch war nicht zufällig da, der Fisch hat ihn nicht wegen Unwohlseins früher ausgespuckt, der Wurm ist nicht aus Langeweile durch die Wüste gerobbt und hat sich irgendeinen Rizinus ausgesucht. Und der Rizinus war auch nicht zufälligerweise da, sondern Gott hat es gemacht. Und deswegen kann man die Souveränität Gottes im Buch Jona daran erkennen, dass Gott alle Naturereignisse und sogenannten Naturgewalten lenkt. Gott lenkt aber nicht nur Natur, die sogenannte Natur, sondern auch die Handlungen von Menschen. In Kapitel 2, Vers 4 heißt es, und das hatten wir gestern schon mal betrachtet, und du, Jahwe, hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Ströme umgaben mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Der zweite Teil drückt nochmal das mit den Naturgewalten aus, deine Wogen, deine Wellen. Aber der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, du hast mich in die Tiefe geworfen. Und wir hatten gestern beobachtet, naja, eigentlich war es ja nicht Gott. Er hat keinen Engel geschickt oder die Hand Gottes hat ihn da irgendwie über Bord gefeuert, sondern es waren die phönizischen Seefahrer. Und ich glaube, du hattest mich gestern nochmal darauf hingewiesen, dass das eigentlich auch auf Wunsch von Jona war, nach dem Motto, schmeißt mich doch über Bord. Und die Seeleute haben genau das getan. Jona formuliert völlig richtig, du hast mich in die Tiefe geworfen. Kapitel 3 beschreibt dann, wie Jona nach Ninive kommt, einen sehr gefährlichen Erzfeind. Dort hält er eine kurze und trotzdem lebensgefährliche Predigt. Und dann bekehren sich die Leute auf eine gewisse Art und Weise. Kapitel 3, Vers 5 heißt es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus. Wer hat sie zum Glauben geführt? Man könnte sagen, Jona. Aber Entschuldigung, was hat Jona gemacht? Eine Mini-Predigt gehalten, die nicht wirklich wahnsinnig viel Inhalt hatte, außer Angst schüren. Die Stadt wird untergehen. Tatsächlich hat Gott ihn geschickt. Gott war derjenige, der ihn beauftragt hat. Gehe hin nach Ninive und predige ihn. Gott hat ihm diesen Auftrag zum zweiten Mal erteilt. Gott hat ihn von den krummen Wegen auf hoher See wieder heruntergeholt. Gott hat ihn dorthin geschickt. Von daher, wer hat dafür gesorgt, dass die Stadt Ninive sich bekehrt? Gott. Mein Lieblingsereignis im Buch Jona ist allerdings das dritte. Jahwe lenkt sogar den sogenannten Zufall. Die heidnischen Seefahrer würfeln oder losen, das hängt von der Bibelübersetzung ab, aber benutzen irgendein Zufallsgeneratorsystem, um rauszufinden, wer ist es gewesen. Und sie alle glauben daran, dass das nicht Zufall ist. Naja, irgendeine Zahl kommt bei raus, sondern sie glauben, dass ihre jeweiligen Gottheiten ihnen über diese Lose, über diese Würfel zeigen, wer es ist. Heiden, die an heidnische Götter beten, zeigen uns mittels eines heidnischen Mittels, wer der Übeltäter ist. Und am Ende kommt Jona bei raus. Das waren nicht die heidnischen Götter, das war nicht die heidnische Methode, sondern Yahweh hat selbst diesen sogenannten Zufall gelenkt. Und wie ich gestern schon sagte, ich finde es schön, dass sich daraufhin diese phönizischen Seefahrer im gewissen Sinne bekehren, dass sie dann plötzlich Yahweh anbeten und dass sie ihm opfern. Sie fürchten Yahweh, den Gott Israels. Also, Yahweh lenkt die sogenannten Naturgewalten. Yahweh lenkt die Handlungen von Menschen. Yahweh lenkt sogar den Zufall. Gott ist also souverän. Er herrscht über alles. Er steuert alles. Die Bibel ist voller solcher Zeugnisse. Also, Simon, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das habe ich ziemlich gestresst, wenn wir Bibelkunde miteinander hatten, immer wieder dieses souveräne Wirken Gottes in den einzelnen Bibelbüchern hervorzuheben. Und welche heidnischen Könige, die plötzlich auf die Idee kommen, wir könnten ja die Israeliten nach Hause zurückschicken. Und wir könnten ihnen übrigens die ganzen Schätze, die wir damals von ihnen geklaut haben, ihnen auch zurückgeben, damit sie so ein bisschen Startkapital haben. Warum sollte ein heidnischer König auf diese Idee kommen, so einen Blödsinn zu machen? Aus seiner Sicht Blödsinn. Und einer von denen tritt sogar auf, Yahweh hat mir befohlen, mir, seinem Knecht, ein heidnischer König, der Weltbeherrscher, also der Putin, Obama, Trump zusammen in einer Person, der sagt, Yahweh hat mich zu seinem Knecht gemacht und mir gesagt, ich soll Israel zurückschicken. Und jeder, der aus seinem Volk ist, möge zurück in die Heimat gehen. Und hier ist noch Geld, hier ist noch ein bisschen Begleitpersonal. Gott lenkt die Menschen. An einer Stelle heißt es in der Bibel, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Setzt eure Kinder an einen Bach, also vielleicht nicht an den Fluss hier unten, der ist ein bisschen zu groß, aber setzt die mal an so einen Bach und gebt ihm mal einen Tag Zeit. Was werden da für Staudämme gebaut und Brücken und Ähnliches? Und so, wie die Kinder euer Wasser umleiten, so leitet der Herr die Herzen von Königen. Und bitte beim Wort König, denkt nicht an Queen Elizabeth. Repräsentative Winkelfigur. Ein König zur Zeit der Bibel, als solche Dinge geschrieben wurden, war ein allmächtiger Mensch, also allmächtig jetzt auf irdischer Sicht natürlich, ein Mensch, der machen konnte, was er wollte, dem keiner sagen konnte, nee, darfst du nicht. Und so einen Herrscher lenkt Gott, wie ein Wasserbach von euren Kindern gelenkt wird. Wow. Gott zu vertrauen, wenn es uns gut geht, fällt keinem schwer. Wir denken gar nicht drüber nach. Gott zu vertrauen, wenn es uns nicht gut geht, das ist die eigentliche Herausforderung. Und genau deswegen stellt Gott in unser Leben Situationen, wo wir aus unserer Komfortzone raus müssen und mal schauen müssen, wie weit es mit unserem Glauben wirklich ist. Ich kenne Leute, die meinen, dass wenn ihnen was Gutes passiert, dass sie sagen, das hat der Herr geschenkt. Und das ist lobenswert, wenn wir sowas auch mal artikulieren. Im Psalmen heißt das ganz oft, ich will dich loben vor der Versammlung. Das fällt uns mitunter schwer. Wir loben gar nicht Gott mehr in der Versammlung. Das hat was manchmal mit der Liturgie der Gemeinde zu tun, dass gar kein Raum dafür da ist. So geht es mir in meiner Gemeinde. Ja, du musst innerhalb von 5 Sekunden dein Anliegen nennen, ansonsten lasst uns beten. Also du hast gar keine Zeit, mal irgendwie zu sagen, ich würde euch gerne was berichten, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Das ist ein liturgisches Hindernis und da sind dann die Gemeindeverantwortlichen natürlich gefordert, daran zu schrauben, dass Raum dafür ist, dass wir Gott loben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das Gute nehmen wir von Gott an. Wen zitiere ich gerade? Wir nehmen das Gute von Gott an. Wen zitiere ich? Hiob. Wie geht der Satz weiter? Sollten wir nicht auch das Schlechte annehmen? 18. Buch der Bibel, Altes Testament, das Buch Hiob. Der Mann hatte mehr, als jeder von euch jemals haben wird. Und dem ist mehr genommen worden, als jemals einer von uns hatte. Und der kommt mit dieser Sache raus. Das Gute nehmen wir von Gott. Sollten wir nicht auch das Schlechte von ihm annehmen? Diese Theorie, die ich seit Jahren in meinem Bibelkundenunterricht predige, wurde mir selbst von Gott in mein Hausaufgabenheft geschrieben. Wir haben vor, ich weiß es nicht mehr, ich sage einfach 7 Jahren, haben wir mal ein Auto geschenkt gekriegt. Um genau zu sein, wir haben das Geld geschenkt gekriegt, damit wir ein Auto unserer Wahl kaufen. Wow, von einer älteren Schwester der Gemeinde, die sagt, ich lebe alleine, meine Rentenversicherung ist ausgezahlt worden, um so eine Lebensversicherung. Ich brauche das Geld eigentlich nicht. Kauft euch ein Auto, sagt mir vorher, wie viel Geld, dann kriegt ihr das Geld. Ich weiß nicht mehr, was das Auto gekostet hat. 17.000, so ein Opel Vivaro. Ja, also cool. Und wir waren Gott wirklich, kein tolles Auto, aber für unsere Zwecke, die wir viele Kinder durch die Gegend fahren müssen, für Freizeiten, ist das einfach genial gewesen, das Kind. Ja, wir haben uns darüber gefreut und wir haben Gott gelobt darüber. 2 Jahre später ist uns der Wagen geklaut worden. Von unserem Parkplatz, 1 Meter daneben, stand ein Mercedes Vito. Genauso groß, genauso viele Sitzplätze und etwas, was ich ein Auto nenne, während ein Opel Vivaro für mich immer der Lieferwagen war. Kein Komfort. Ich glaube, wir konnten die Heizung vorne oder hinten regeln. Das war der Komfort in diesem Auto. Und als das passierte, dass uns der Wagen geklaut war, ich war gerade auf einer Messe unterwegs und meine Frau rief mich an, der Wagen ist weg. Und ich, hast du woanders geparkt? Nee, ich habe nicht woanders geparkt. Oh Mann. Und dann fiel mir dieses Wort ein, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. So reagiert Hiob darauf, dass ihm und seiner Frau alles genommen wird, was sie haben. Das Einzige, was dem armen Kerl nicht genommen wurde, war seine Frau, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr euch die Frau Hiob genau anguckt, werdet ihr verstehen, warum ich das sage. Immer wenn ich über das Buch unterrichte, sage ich, es gibt verschiedene sogenannte Schicksalsschläge, dass die Kinder sterben, dass die Sachen geklaut werden und. Der letzte Schicksalsschlag ist, dass die Frau am Leben bleibt und sagt, ihr kennt alle das Buch Hiob nicht. Was sagt Frau Hiob zu ihm? Was sagt Frau Hiob zu ihm? Wie bitte? Verfluche Gott und stirb. Hältst du noch fest an deinem Glauben? Verfluche Gott und stirb. Und ich sage mir, wenn mein geliebtes Eheweib mir so etwas sagen würde, wo mir schon alles kaputt geht in meinem Leben, dann wäre es echt schlimm. Also er hätte tatsächlich die Kinder lassen und die Frau, na gut, anderes. Worauf ich hinaus will, ist, wir nehmen das Gute so gerne aus Gottes Hand und wenn wir Gott dafür loben, richtig, und lasst uns das noch mehr tun. Aber wir müssen genauso auch feststellen, dass Gott es ist, der auch die guten Dinge wieder nehmen kann. Und da kommt nochmal dieses Schwarz-Weiß-Denken von gestern zum Tragen, diese zwei Katzen, ja, dieser griechische Dualismus, dieses Denken, es gibt zwei widerstrebende Kräfte, das Gute und das Böse und mal ist halt das Gute oben, dann geht es mir gut, mal ist das Schlechte oben, dann geht es mir schlecht. So tickt die Bibel nicht, so beschreibt uns die Bibel das Leben nicht. Sondern Yahweh ist immer der Souverän. Heute Morgen in meiner stillen Zeit habe ich eine coole Bibelstelle gelesen. Da geht es darum, dass in zwei Büchern, in Chroniker und in Königin, wird genau dieselbe Situation beschrieben. Und in einem Buch heißt es, dass Yahweh den König dazu verführte, eine Volkszählung durchzuführen. Im anderen Buch heißt es, Satan verführte den König, um eine Volkszählung durchzuführen. Genau die gleiche Szene. Mal heißt es, Gott macht es, mal heißt es, Satan macht es. Und das ist für Bibelleser natürlich interessant. Weil wir sagen, die Bibel täuscht sich nicht, die Bibel irrt sich nicht, sie ist wahr. Und dann zu überlegen, wie geht das Ganze? Und natürlich gibt es dafür eine Lösung. Denn auch im Buch Hiob kriegen wir das mit, dass Satan diese ganzen bösen Dinge gegenüber dem Hiob nur tun kann, weil Gott es vorher erlaubt hat. Und Satan kommt auch nur auf die Idee, Hiob zu pieksen, weil Gott ihn auf Hiob aufmerksam macht. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Es gibt keinen so rechtschaffenen und treuen Knecht wie ihn auf Erden. Siehst du, Satan, da ist jemand, der genau das Gegenteil von dem macht, was du gerne hättest. Und ich zeige mit dem Finger auf ihn. Und Satan, den könnte ich ja mal ein bisschen pieken. Okay, aber du darfst nur bis zu dem Punkt gehen. Also da sehen wir über das Buch Hiob einen interessanten Einblick, über wie Dinge im Himmelreich laufen. Aber wir sehen auch, Yahweh ist immer der Souverän. Satan ist keineswegs auf Augenhöhe, sondern er kann nur das tun oder so weit handeln, wie Gott ihn handeln lässt. Jetzt suche ich mal die Stelle in meinem Skript, weil da stand alles nicht mehr im Skript. Es steht doch im Skript, merke ich gerade. Ihr Lieben, diese Serie oder dieser dritte Teil für euch sollte für mich, der dritte Teil für mich eine Überschrift gehabt, nämlich, dass das für mich ein wahrer Trost ist, dass wir wissen, dass Gott der Souverän ist. Uns geschehen unangenehme Dinge im Leben, das garantiere ich euch. Das wird immer der Fall sein. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Ob wir sagen, jetzt hat Satan wieder zugeschlagen und vielleicht haben wir damit recht, dass Satan zugeschlagen hat. Aber ob wir dahinter immer Gott als den Akteur wissen und dass wir auf der festen Seite der Überzeugung sind, das hat irgendetwas Gutes. Ihr kennt vermutlich eine recht berühmte Bibelstelle, die Seelsorger sehr gerne zitieren, wenn jemandem gerade etwas Unangenehmes passiert. Hat jemand einen Vorschlag, welche Stelle ich meine? Du nickst schon. 28? Ja, was steht da so ungefähr drin? Red mal lauter, dieser Raum hat eine miese Akustik. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die meisten Menschen, und das ist kein Vorwurf, machen an der Stelle einen Punkt. Was steht denn in Vers 29? Der Satz geht nämlich weiter. Ja, ist ja schon lange genug, um 28 auswendig zu hören, braucht man ja schon ein paar Minuten, aber 29 geht weiter. Und ich fasse es mal zusammen. Das ist das eine, dass Gott dafür sorgen wird, dass alle Dinge, auch die unangenehmen Dinge, das irgendwie zum Guten führen für uns, auch wenn sie unangenehm sind. Wir müssen also aushalten, bis irgendwann das Gute entsteht. Vers 29 redet davon, dass wir dem Bild seines Sohnes ebenbildlich werden. Das Gute, was Gott vor Augen hat, ist, dass er durch die Dinge, die er in unser Leben hineingibt, uns Christus ähnlich machen will. Und ich habe einen Christus vor Augen, der angespuckt wird, der eine Dornkrone auf das Haupt gesetzt kriegt, der ausgelacht wird, den man brutal ans Kreuz nagelt und dann auch irgendwelche Sprüche ablässt. Andere hat er geheilt. Gott will uns seinem Sohn ähnlich machen. Das ist das, was Gott als gut versteht. Und ich merke, Mist, in meinem Hausaufgabenheft hätte ich das Wort gut anders definiert. Aber das ist gut, so zu werden wie Jesus. Und wenn Gott dafür das Mittel der Qual oder des Stresses in unserem Leben wählt, dann vertraue ich darauf, dass Gott alles, was uns geschieht, zum Guten mitwirken lässt. Die Rizinuspflanze, die Gott Jona geschenkt hatte, damit er Schatten bekommt, hat Gott getötet. Dann kommt dieser starke, sengende Ostwind, Wüste, kein Schatten. Dann kommt dieser Sandstrahl. Wie muss sich Jona da gefühlt haben? Und das hat Gott gemacht. Und wenn du in der Wüste des Lebens unterwegs bist, wenn dich die Sorgen des Alltags stechen wie ihn die Sonne, wenn du vom Leben gebürstet wirst wie Jona vom Sandstrahlwind, dann kannst du darüber verzweifeln und Gott fluchen. Siehe der Vorschlag von Frau Hiob. Kein Wunder, dass die Frau nicht mal mit Namen genannt wird. Oder du entscheidest dich, zu Gott zu vertrauen und sagen, Herr, das hat irgendeinen Grund. Ich finde es gerade scheußlich und du darfst Gott auch gerne darüber klagen. Die Psalmen sind voll von Klagen über das Leid. Du darfst diese Dinge Gott nennen, aber sagen, ich vertraue darauf, dass du das Gute aus der Sache machen wirst. Lies mal die Psalmen, die Gott negative Dinge bringen. Meistens kommt hinten noch ein Teil des Trostes. Ich weiß aber, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du es zum Guten wenden wirst. Ich werde dich preisen. In dem Leid schafft es der Psalmist immer wieder, nach vorne zu gucken und zu sagen, jetzt ist gerade ganz schlecht, aber ich weiß, dass du etwas Gutes mit mir vorhast. Und da möchte Gott uns hinbringen. Über allem lasst uns vertrauen, dass auch dieser Text stimmt. Zuerst im Alten Testament, im Buch Jesaja, Kapitel 46, Vers 10, aufgeschrieben, da spricht Jahwe, meine Pläne verwirkliche ich und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Das greift der Apostel Paulus dann in Kapitel 1 des Epheserbriefes noch einmal auf, weil er sagt, unser Gott ist ein Souverän und wenn er sich einen Plan vornimmt, dann erreicht dieser Plan zu 100% sein Ziel. Denkt nochmal an den Pizzalieferservice. Gott ist kein Pizzalieferservice. Gott ist souverän. Ich hatte mir vorgenommen, dass du nach Ninive gehst, lieber Jona. Okay, du wolltest nach Tarsis. Gut, machen wir einen kleinen Umweg. Aber am Ende, du kommst in Ninive an und bringst die Botschaft, die ich wollte, dass du sie bringst. Ich kann euch nur den Rat geben und damit schließe ich jetzt auch. Denkt über euer Leben nochmal nach und da werdet ihr die positiven Dinge haben und nehmt euch Zeit, Gott dafür zu loben. Denkt auch über die negativen Dinge nach und versucht im Gebet mit Gott darüber zu sprechen, Herr, vielleicht magst du mir zeigen, warum dieses Unangenehme jetzt in meinem Leben ist. Vielleicht gefällt es dir auch, es mir nicht zu zeigen, warum das Unangenehme in meinem Leben ist. Für die Freunde, die das Buch Hiob nochmal lesen möchten, es ist total spannend, dass in dem ganzen Buch Hiob, und das hat viele, 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 viele Kapitel, nirgendwo die Auflösung kommt. Laut dem Buch Hiob sagt Gott nie zu Hiob, du übrigens, ich wollte Satan provozieren. Du übrigens, ich habe dich benutzt, um an deiner Person mich und meine Ehre zu verherrlichen. Ich habe Satan auf dich gehetzt, damit er all diese bösen Dinge an dir tut, damit er am Ende merkt, dass du mich tatsächlich liebst. Nicht nur meine Gaben liebst, sondern mich als Geber liebst. All das habe ich gemacht, aber Gott sagt das nicht. Weil Gott nicht redet in dem Buch. Oh, wie Gott in diesem Buch redet. Kapitelweise. Und am Ende sagt er aber Hiob nicht, du, das eigentliche Programm war folgendes, sondern Hiob muss nur einknicken und sagen, ich habe vorlaut mit meinem Mund geredet, jetzt weiß ich, wer du tatsächlich bist. Und ich bekenne vor dir demütig, dass ich dich immer noch nicht gekannt habe. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, gute Dinge geschehen in eurem Leben, schlechte Dinge geschehen in unserem Leben. Gott ist nicht verpflichtet, uns aufzuklären, warum diese bösen Dinge geschehen. Aber das Ziel ist immer, dass wir ins Ebenbild Gottes, dem Ebenbild Gottes oder seines Sohnes ähnlicher gemacht werden und dass wir in dem Leid lernen, ihn zu suchen und ihn immer als den Souverän dahinter zu wissen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr das lernt, in den kleineren Schwierigkeiten, die ihr vielleicht in jüngeren Jahren habt, bis in die großen Schwierigkeiten, die ihr später vielleicht habt, dann seid ihr zur Ehre Gottes. Und das ist interessanterweise die einzige Mission, die wir hier auf der Erde haben. Wir sind geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wenn ihr das mir nicht glaubt, schlagt Kapitel 1 vom Epheserbrief auf. Da gibt es einen langen Satz, beginnt ab Vers 3 bis zum Ende des Kapitels, glaube ich. Und in diesem einen Satz kommt dreimal zum Ausdruck, wir sind geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und deswegen führt uns manchmal Gott auch die niedrigen Wege, damit wir das lernen, ihn zu verherrlichen.